is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Schwarze Zeiten gehen wir mit all der Freude und mit dem Schmerz. Zusammen schaffen wir's. Und wieder wollen wir euch kämpfen sehen. Wir wollen euch laufen sehen. Wir wollen euch jubeln sehen. Und singen wieder bald so wunderbar. Wir siegen wieder.
Mittwoch, der 3. Februar 2016. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Und zum ersten Mal in diesem Jahr und wie eigentlich sonst fast auch immer, nur im Januar nicht, haben wir euch heute wieder ein paar Studiogäste mitgebracht aus dem Umfeld des SV Waldhof. Am heutigen Abend sind bei uns zu Gast bis 21 Uhr zwei Mitglieder des Aufsichtsrats, nämlich einmal Thorsten Riehle, der Vorsitzende des Gremiums. Hallo Thorsten.
Hallo, guten Abend.
Und dann Markus Ritzmann, das ist einer der beiden Stellvertreter und der sitzt auch als Fan im Aufsichtsrat. Vielleicht hören wir während der Sendung auch noch was darüber. Hallo, Markus.
Hallo.
Ja, und nach der Vorrede darf der Dasch jetzt wie immer seine erste Frage stellen.
Ja, ausnahmsweise will ich nicht mit einer Frage anfangen, sondern mit einer Bitte. Ich würde euch gerne beide bitten, doch euch kurz vorzustellen und vor allen Dingen auch mal zu erzählen, wie es denn dazu kam, dass ihr überhaupt beim Waldhof gelandet seid und dann auch noch, wie es dazu kam, dass ihr dann letztendlich euch in die Verantwortung begeben habt, beim Aufsichtsrat tätig zu sein. Wer will denn anfangen?
Thorsten David. Markus zeigt schon auf mich. Ja, Thorsten Riehle, bin 45 Jahre alt, bin in Mannheim geboren, in der Region aufgewachsen, lebe in Mannheim, bin seit den über 4 Jahrzehnten hier verwurzelt. Man kennt mich hauptsächlich eigentlich durch meinen Hauptberuf. Ich bin Geschäftsführer im Capitol in Mannheim, eine kleine, aber feine Einrichtung im Rock-, Pop- und Theaterbereich. Und die Frage, wie ich zum Waldhof gekommen bin, ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ich bin im Vorstand der Mannheimer Runde. Die Mannheimer Runde ist eine Vereinigung von mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmen. Und wir haben uns vor 2,5 Jahren auf dem Weg gemacht, dem Waldhof ein bisschen unter die Arme zu greifen. Haben damals mit einem Etat von 250.000 Euro in der letzten Saison bereits den Waldhof unter die Arme gegriffen. Und als es dann darum ging, wie man sich denn eine weitere Zusammenarbeit vorstellen kann, haben Stefan Kleiber, der Vorsitzende der Mannheimer Runde, und ich uns sehr stark im Vorstand dafür gemacht, dass wir den Weg des SV Waldhofs doch weiter begleiten wollen. Und irgendwann stellte sich auch einmal die Frage, in welcher Verantwortung könnten wir uns denn dort wiederfinden? Und wir haben dann mit dem Präsidium und mit dem damaligen Aufsichtsrat vereinbart, dass ich und Matthias Niemeyer, ein weiterer Unternehmer, der dem Waldhof auch sehr, sehr stark unterstützt, dass wir im Aufsichtsrat Plätze einnehmen wollen. Und als es dann im weiteren Verlauf darum ging, sich zu überlegen, wie man sich nach der Mitgliederversammlung im letzten Jahr aufstellt, ging es eben darum, wer wird Aufsichtsratsvorsitzender, und aus den Seiten der Mannheimer Runde, aber auch des Präsidiums war dann so die Fragestellung an mich herangetragen, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe das dann durchaus mal in meinem Herzen rechts und links bewegt und mir mal überlegt, was das denn für mich heißen würde. Mir dann aber doch sehr schnell die Frage gestellt, wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Und das ist immer eigentlich so eine ganz kluge Frage, sich das zu überlegen, weil ich schon der Meinung bin, dass ich über meinen weiteren Werdegang, über die Verankerung in der Stadt, ich darf im Stadtparlament als Gemeinderat sitzen und habe da im Sport- und Freizeitausschuss auch einen Platz, entsprechend vielleicht ein paar Strippen ziehen kann, die förderlich wären für den Verein. Und es hat sich auch gezeigt, dass das ganz gut funktioniert hat, und insofern darf ich jetzt seit dem letzten Jahr als Vorsitzender des Aufsichtsrates fungieren.
Ritz, jetzt hast du.
Markus Ritzmann, 36 Jahre alt. Ich wohne auch in Mannheim, komme ursprünglich aus Thüringen, bin 1997 nach Mannheim gekommen. Habe ich mich jetzt gleich mal geoutet. 97 nach Mannheim gekommen, dann hat mich ein Kommilitone mal war ein Auswärtsspiel beim Karlsruher SC, das weiß ich noch. Das war mein erstes Spiel mit hingenommen, dann bin ich gleich hängen geblieben. Habe ich die noch in guten Zeiten zweite Liga am Anfang mitgemacht, wo wir kurz am Aufstieg vorbeigeschrammt sind. Dann aber auch die schlechten Zeiten, die hinterher kamen. War da schon eine ganze Weile jetzt bei Pro Waldhof in verschiedenen Funktionen auch schon aktiv. Und da kam dann eigentlich auch die Frage her, bin ja jetzt schon seit einem guten Jahr im Aufsichtsrat. Da hatten wir ja die Situation, dass wir mehrere Personen im Aufsichtsrat hatten, die zurückgetreten sind, dann da Stellen entsprechend über eine längere Zeit nicht besetzt waren und dann eben mehrere auf mich zugekommen sind, haben mich gefragt, würdest du das zutrauen? Oder die haben es mir auch entsprechend zugetraut. Dann habe ich mich mit dem Aufsichtsrat auch unterhalten und war dann seit November 2014 schon in dem alten Aufsichtsrat und es wurde dann ja ganz schnell spannend, als es um das Thema Ausgliederung ging. Da ist es, glaube ich, dann auch wichtig, und ich glaube, das ist sehen auch alle anderen, die da entsprechend vertreten sind, so, dass es ja auch so ein bisschen die Mitglieder, die Fans, die wir sozusagen alle im Stadion dann immer haben, dass die auch entsprechend da ein bisschen ein Stück weit vertreten sind, also auch so ein bisschen deren Befindlichkeiten oder deren Interessen entsprechend damit eingebracht werden. Und ich glaube, das haben wir bisher auch ganz gut geschafft, da einen Weg zu finden, der zum einen die Interessen derer, die da investieren, die da entsprechend Sponsor machen, aber auch unsere Interessen aller anderen, die im Verein eben da ein Wörtchen mitzureden haben, entsprechend gut dargestellt haben.
Wow, zwei ausführliche Antworten. Da gibt es 1000 Punkte, die wir hätten eingreifen können. Ich fange mal jetzt mit ein paar Stichworten an, die gefallen sind. Mannheimer Runde war eins. Das ist bekannt, dass die Mannheimer Runde sich sehr stark engagiert und das auch positiv, glaube ich, sich entwickelt. Auf der anderen Seite ist es so, der gesamte Aufsichtsrat, wenn ich recht informiert bin, kommt im Prinzip aus der Mannheimer Runde. Ist das richtig so?
Bis zum
Markus. Also mit anderen Worten, der alte Aufsichtsrat ist ja praktisch komplett abgelöst worden und durch neuen ersetzt worden und soweit ich weiß, sind doch sehr, sehr viele aus der Mannheimer Runde. Das ist zum einen wahrscheinlich ganz gut, auf der anderen Seite ist es auch, sagen andere Leute auch, ist es nicht ein bisschen arg Mannheimer Runde besetzt? Haben die Leute denn, die jetzt im Aufsichtsrat sind, überhaupt einen Bezug zum Waldhof oder kommen sie zum ersten Mal? Und wie seht ihr denn die Entwicklung in dem Bezug?
Also das sieht natürlich schon sehr nach feindlicher Übernahme aus, ne? Also wenn ein Verein
ausgedrückt.
Ich präzisiere es mal, ja. Also wenn so ein Verein mit einem Anspruch kommt, der sagt, es muss aber in einem Gremium dann deutlich durch uns dominiert werden, dann sieht es natürlich nach draußen, sagen wir mal, schon, das hat so ein bisschen ein Geschmäckle, das ist richtig. Man muss, glaube ich, aber auch verstehen, wie diese Mannheimer Runde tickt. Das sind einzelne Unternehmerinnen und Unternehmer, die aus ihrer eigenen Kraft heraus, aus ihrem eigenen Unternehmen heraus ein gewisses Potenzial entwickelt haben und gemeinsam jetzt in dieser Saison, das sind insgesamt 70 Sponsoren, die sich aus diesem Bereich rekrutieren, einen Betrag von 1,7 Millionen Euro eingezahlt haben in den Verein. Es war uns von Anfang an wichtig, dass wir gesagt haben, selbstverständlich müssen die Fans hier eine Rolle spielen. Und es war uns von Anfang an, oder mir persönlich war es von Anfang an wichtig, der Aufsichtsrat braucht eine neue und andere Rolle. Deswegen habe ich auch Ausschau nach Leuten gehalten, die zu dem Waldhof eine bestimmte Affinität haben. Und wir haben Leute mit dabei, beispielsweise den Kai Kemper, der sich in dem Bereich Fußball, Sport in der Region schon durchaus sehr viele Meriten verdient hat und da auch sehr bekannt ist, der mit dem Waldhof wenig zu tun hatte. Wir haben aber auch einen Jens Hahnreich mit dabei, der beim Waldhof auch schon gekickt hat in seiner Jugendzeit. Wir haben den Matthias Niemeyer mit dabei, der ein mittlerweile glühender Fan bei jedem Waldhof Heim und fast bei jedem Auswärtsspiel ist. Das heißt, es sind Leute, die jetzt nicht da reingegangen sind, weil sie gesagt haben, ich weiß mit meiner Freizeit nichts Besseres anzufangen, sondern es sind Leute, die etwas bewegen wollen. Und das war mir an der Stelle wichtig. Ich glaube, der Aufsichtsrat sollte nicht die Aufgabe haben, einfach nur präsidial eine Aufsicht zu führen und zu beraten, sondern er sollte auch gestalten. Das war in der Vergangenheit sicherlich nicht so. Ich glaube aber, dass es dem Verein ganz gut tut. Und das, was wir die letzten Wochen und Monate erlebt und gemacht haben und die Gespräche, die wir geführt haben, bestärkt mich eigentlich eher in dieser Ansicht.
Du hast ja gerade gesagt, es war in der Vergangenheit nicht so. Ich bin jetzt ja schon auch, wie die meisten anderen hier auch, schon lange beim Waldhof dabei und gehe auch zu den Mitgliederversammlungen und so regelmäßig kam dann immer vom Aufsichtsrat, es gibt gewisse Differenzen, aber der Aufsichtsrat empfiehlt die Entlastung und so weiter. Das heißt, es ist doch durchaus auch ein schwieriges Amt, zumindest war es früher zwischen Aufsichtsrat und Präsidium. Das liegt ja auch ein bisschen an der Thematik, dass oft nicht genug Geld da war und sonstige Ausrichtung. Wie ist das Verhältnis denn jetzt bei euch? Ist es spannungsfrei zwischen wem eigentlich? Zwischen Aufsichtsrat und Mannheimer Runde oder Aufsichtsrat und Präsidium?
Also ich habe ja in der letzten Mitgliederversammlung dazu auch was gesagt und habe gesagt, dass wir als Aufsichtsrat in Gänze teilweise mit dem Präsidium über Kreuz liegen in bestimmten Detailfragen. Ich uns da aber auf einem sehr, sehr guten Weg finde. Und das hat sich auch in den letzten Wochen und Monaten bewiesen, dass wir da sehr gut konsensfähig auch sind und dass wir die anstehenden Probleme in einer sehr guten Atmosphäre auch lösen und besprechen können. Es macht wenig Sinn, sich hinzustellen und mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und zu sagen, nur weil der irgendwie böse ist, läuft irgendwie alles schief. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es geht darum, dass die gemeinsame Verantwortung, die Präsidium und Aufsichtsrat haben, für diesen Verein eingesetzt wird, um den SV Waldhof nach vorne zu bringen.
Ich versuche mal die Frage von Joker07 mit einzustreuen von unseren Zuhörern, die ja auch ganz fleißig Fragen gestellt haben, die passt gerade dazu. Ein Teil hast du schon beantwortet. Ist es für euch als Aufsichtsrat möglich, auch mal dazwischen zu grätschen und zu Entscheidungen des Präsidiums Nein zu sagen, ohne gleich Machtkämpfe auszulösen bzw. in Ungnade zu fallen?
Das ist schade, dass ihr jetzt das Grinsen nicht seht.
Also von beiden.
Von allen.
Also wenn wir eine Rückmeldung geben, ist es ja nicht so, dass wir sagen Nein und dann ist die Diskussion beendet, sondern wenn es ein Thema auf den Tisch gebracht wird, wo wir vielleicht anderer Meinung sind oder Nachfragen haben, dann tun wir das entsprechend, fragen nach, sagen, wie unsere Meinung dazu ist und dann überlegen wir eben gemeinsam mit dem Präsidium nochmal, welches der richtige Weg vorwärts für den Verein da in der Hinsicht wäre und das funktioniert bei allen Punkten und insofern arbeiten wir da auch gut zusammen und jeder weiß, dass er sich auf den anderen da auch verlassen kann, dass dann ein entsprechendes Feedback kommt, das konstruktiv ist. Und er hat es ja dann, glaube ich, hier auch nochmal bei der Frage mit anderen Vereinen verglichen. Und das ist das, was wir beim Waldhof eben haben, dass wir da schon dann auf das Ziel hin zusammenarbeiten. Das funktioniert auch gut.
Wie ist denn die Zusammenarbeit innerhalb des Aufsichtsrates? Ist man sich da eher einig meistens oder streitet man auch da? Oder?
Also haben wir uns schon mal gestritten? Streiten tun wir eigentlich gar nicht. Also es ist natürlich immer so, wir haben uns ja auch verschiedene Aufgabenbereiche eingeteilt und dann hat jeder entsprechend dann auch, sag ich mal, so ein bisschen mehr Expertise in den Bereichen oder einfach mehr Wissen, weil er sich da intensiver mit beschäftigt. Und dann tauschen wir uns eben dazu aus und dann ist da auch eigentlich ein großer Konsens da. Und wenn es Dinge auszuarbeiten geht, dann ist das eben das, was wir als die Arbeit des Aufsichtsrats auch sehen, entsprechend da den Konsens zu finden.
Okay. Du hast gerade gesagt, dass der Etat der laufenden Saison auf 1,7 Millionen sich
jetzt des Sponsorings
erhöht hat. Das bedeutet, wenn ich das so vergleiche mit der Herr Pfitzemeier in der Hinrunde, also am Anfang der Runde planen musste, sind es ganz grob so 400.000, 500.000 mehr als geplant. Genau. Das bedeutet, dass der Kenan, also wenn ich jetzt mal zu Ende denke, das bedeutet, dass der Kenan dann jetzt aus dem Vollen schöpfen konnte in der Winterpause oder Martin, was rappelst du mir ins Ohr? Oder musstet ihr da eingreifen im Sinne von den Kracher konnten wir nicht verpflichten, weil wir lieber konsolidieren oder haben wir gar kein Geld übrig, weil andere Baustellen offen sind?
Also wir tun ja beides. Der SV Waldhof hat in den letzten Monaten zum einen seine Verbindlichkeiten abtragen können. Die beliefen sich auf roundabout etwa 1,2 Millionen Euro. Wir liegen jetzt etwa bei etwas über 700.000. Also da ist was passiert. Ja. Das ist das eine. Also diesen konsequenten Kurs, den auch das Präsidium ja schon seit Jahren fährt, nämlich Schulden zu reduzieren, um damit handlungsfähiger zu sein, den unterstützen wir vollumfänglich, indem wir auch versuchen, weitere Sponsoren immer wieder heranzuziehen. Das ist so das eine. Das andere ist aber natürlich auch die Luft zu geben, den sportlichen Erfolg zu unterstützen. Das ist für uns logischerweise eine der wichtigsten Aufgaben. Ja. Sportlicher Erfolg sieht man auf der einen Seite am Tabellenplatz. Ich denke, es ist schon eine längere Zeit her, dass man in die Winterpause gegangen ist und war an der Stelle, an der man jetzt ist. Das ist ein sportlicher Erfolg, der nicht wegzureden ist. Und natürlich diesen sportlichen Erfolg auch für die Zukunft abzusichern. Insofern war es selbstverständlich, dass man auf dem Transfermarkt sich verstärkt hat. Und zwar so solide verstärkt hat, dass es eben auch zukunftsfähig ist. Also dass man jetzt nicht nur in der Perspektive darüber nachdenkt, in der Liga, in der man spielt, mit diesem Kader auszukommen, sondern sich auch schon die ersten Gedanken gemacht hat und geschaut hat, was würde denn passieren, wenn wir tatsächlich, sagen wir mal, eine Liga noch nach oben steigen würden. Mhm. Und das ist durchaus eine völlig vernünftige Art und Weise, an diese Sache heranzugehen.
Vielleicht, um einfach das Prozedere mal darzustellen, wie das Ganze funktioniert. Also der nachdem die Hinrunde entsprechend rum war, kam der Kenan entsprechend auf das Präsidium zu, die dann entsprechend auf uns mit gewissen Vorstellungen, was die einfach gesehen haben, was für Möglichkeiten da sind an Transfers in der Winterpause. Und dementsprechend haben wir dann eben überlegt, können wir das darstellen mit den Entwicklungen der Zahlen, wie sie bis dahin waren, haben entsprechend da ein Budget freigegeben und über das konnte dann der Kenan entsprechend verfügen, um dann weitere Verpflichtungen zu machen. Man hat ja gehört, er war auch noch an mehreren dran, also er hatte da auch durchaus noch ein bisschen mehr Freiraum, aber so wie es sich jetzt ergeben hat, war eben das, was realisierbar war.
Das bedeutet aber, so unterm Strich können wir davon ausgehen, dass wir eigentlich ganz gut gesattelt sind und uns keine Sorgen machen müssen, dass aus irgendwelchen Gründen der Etat am Jahresende nicht gedeckt ist, weil die Mannschaft auf einmal jetzt unerwartet gut gespielt hat und Unmengen an Punktprämien ausbezahlt werden müssen und wir steigen letztendlich doch nicht auf.
Naja, also ich sag's mal so, wenn die Mannschaft unerwartet gut gespielt hat und unerwartet Punktprämien sammelt, dann werden wir auch mit Sicherheit unerwartet viele Zuschauer sammeln. Das geht ja mit einher. Das ist ja das nächste, die nächste große Einnahmequelle, nämlich dafür zu sorgen, dass eben nicht nur 5.000 oder 6.000 Menschen im Stadion sind, sondern auch dafür zu sorgen, dass 8, 9, 10 oder mehr im Stadion sind. Schauen wir mal das erste Heimspiel, was wir jetzt haben, wenn es dann darum geht, ja, mal gucken, ob wir die 10.000 vielleicht da auch wieder überschreiten. Und das sind natürlich absolute Einnahmen, die dem Verein zugutekommen und die letzten Endes auch dafür sorgen, dass die wirtschaftliche Stabilität gehalten wird.
Aber das ist nicht so, wie ihr dann kalkuliert, dass man, hört sich so ein bisschen an wie, wir brauchen den Badischen Pokal und so weiter.
Also das Präsidium in der Form Geschwil, der die finanzielle Seite ja betrachtet, macht es aus meiner Sicht sehr, sehr richtig, indem er nämlich sehr konservativ an die Zahlen rangeht. Er hat mit einem Zuschauerschnitt von 5.700 Zuschauern geplant. Wir sind jetzt schon bei 6.500 im Schnitt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall mehr Einnahmen darüber und er hat diese Annahme auch nicht weit nach oben getrieben. Insofern ist es etwas, was uns sicherlich dann am Ende des Jahres zugutekommt.
Wobei man sagen muss, dass wir eigentlich auch nur noch eine wirklich attraktive Mannschaft haben, das ist nämlich Trier, oder?
Als Heimspiel.
Als Heimspiel. Und dann kommt es noch darauf an, wenn es ein bisschen schlecht läuft und wir sind Fünfter. Wobei, okay, lassen wir das, es wird alles nicht so verändern.
Wir können nicht in die Glaskugel schauen.
Dann sparen wir wiederum die Punkte. Ja, also wir sind da mit dem Etatplanung sowohl auf der Einnahme- auf der Ausgabenseite auf dem Weg, dass wir eben, so wie Thorsten gesagt hat, zum einen Verbindlichkeiten abtragen können, dass wir den Freiraum hatten, in der Winterpause aktiv zu werden und am Ende dann immer noch mit einem positiven Ergebnis aus der Saison laufen werden.
Ihr habt jetzt keinen sportlichen Einfluss, aber habt ihr das Gefühl, dass wir uns gut verstärkt haben? Oder ist der Kracher jetzt doch eher der Ersatzmann?
Also diese Diskussion um den Kracher, die Wortwahl war da sicherlich nicht die richtige, die da gefallen ist. Ja. Mir hätte es viel, viel besser gefallen, wenn man sich darauf verständigt hätte, zu sagen, den sportlichen Erfolg, den man hat, unterstützt man jetzt durch eine kluge Hinzunahme von weiteren Spielern. Letzten Endes werden wir es sehen. Ja. Wir hatten jetzt auch schon mit einem Neuzugang ein Verletzungspech. Das kann auch sein. Man weiß es, man steckt in diesem Spiel nicht drin. Von den Rahmenbedingungen sind wir alle fest davon überzeugt, dass wir alles Mögliche getan haben, um in dieser Liga ganz oben mitspielen zu können. Der Traum ist selbstverständlich die Relegation, ganz klar. Ja. Und der größte Traum wäre selbstverständlich, wenn man gleich den Durchmarsch machen könnte. Und darauf sind wir vorbereitet.
Das ist gut zu hören.
Inwiefern denn? Genauer?
Naja, ganz einfach. Indem wir dafür sorgen, dass wir es bei den 1,7 Millionen Euro Sponsoreinnahmen nicht belassen. Mhm. Da braucht man sich ja nichts vorzumachen. Die Welt des Fußballs funktioniert heutzutage über das Geld. Mhm. Die Zeiten, in denen die Zwölfertruppe in Kaiserslautern nach Bern gefahren ist und irgendwie da die Tore geschossen hat und da zurückkam, das ist einfach vorbei. Die Welt des Fußballs funktioniert mit Geld. Und wir werden bei den 1,7 nicht aufhören. Es wird weitergehen. Und das Geld werden wir brauchen.
Und insofern ist es für uns natürlich auch gut, oder wir sind eigentlich jetzt das erste Mal in dieser komfortablen Situation, dass wir jetzt Verträge über die Saison hinaus schon haben, die uns entsprechend diese Einnahmen schon garantieren und wir eigentlich alles, was wir jetzt noch dazu holen, immer uns in eine bessere Position bringt. Und das ist einfach das, was wir beim Waldhof so in den letzten Jahren zumindest nicht hatten und was uns natürlich da uns jetzt auch hilft, entsprechend jetzt auch schon Pläne über die nächste Saison hinaus zu machen.
Ja, wenn ich das mal sagen darf, also wir haben, glaube ich, zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit eine Winterpause, die keine saure Gurkenzeit, vielleicht ist es auch ein bisschen saure Gurkenzeit, aber tatsächlich ging es ja in den letzten Jahren gefühlt immer ums, können wir die Gehälter überhaupt noch bezahlen irgendwie, weil eben keine Zuschauereinnahmen und sonstiges in der Winterpause vorhanden sind und dieses Gefühl hat man zumindest in dieser Saison nicht mehr, von daher.
Also nicht nur das Gefühl, sondern ist es tatsächlich so.
Meine Frage war noch kurz, ist die Relegation von eurer Seite aus Traum oder in Planung? Weil das ist auch nochmal ein Unterschied zu sagen, wir träumen davon, den Relegationsplatz zu erreichen oder gibt es da einen genaueren Plan? von Seiten jetzt auf Aufsichtsrat oder Verein?
Naja, den genauen Plan gibt es insofern, dass wir jetzt den Lizenzantrag für die dritte Liga einreichen müssen. Das werden wir entsprechend tun und dementsprechend arbeiten wir darauf hin, dass wir vorbereitet sind, dass wenn wir in die Relegation kommen, dort entsprechend erfolgreich sind, dass wir dann auch nächstes Jahr erfolgreich dritte Liga spielen können.
Jetzt war gerade das Stichpunkt Akquise. Gibt es da eine klare Aufgabenteilung, wie das läuft mit Stefan Fitzenmaier? Was macht er oder arbeitet ihr ihm zu oder bringt ihr eben die fertigen Verträge an? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass man sich nicht gegenseitig da ins Gehege kommt? Macht das Präsidium auch noch was in Sachen Akquise?
Also es gibt da eine klare Aufgabenteilung. Ja? Also ich sage mal, die Cash-Co ist im Moment tatsächlich die Mannheimer Runde. Ja? Da kommen die Hauptgelder her. Wir haben ein, zwei alte, große Sponsoren, die uns seit langen Jahren auch treu an der Seite stehen. MVV beispielsweise.
Und Grimminger.
Und Grimminger beispielsweise.
Ja, nennen Sie es ruhig
mal. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ja? Und das ist auch etwas, was man weiter hegen und pflegen muss. Wir haben sehr, sehr viele neue, die teilweise kleine, aber auch namhafte große Beträge dazugeben. Ich habe vorhin eine Zahl von in etwa 70 Sponsoren genannt. Und das ist halt eine Größenordnung, das ist eine Basis, wenn uns da einer wegbricht, dann ist es nicht so furchtbar. Wenn du einen oder zwei oder drei hast und da bricht einer weg, dann hast du ein Riesenproblem. Ja? Und letzten Endes ist das, glaube ich, zielführender, als wenn man sich auf einen wirklich nur fokussieren würde.
Sind wir wieder bei der Mannheimer Runde, jetzt mal Hand aufs Herz unter uns hier, hört uns da kaum einer zu. Was sagen denn die Mitglieder der Mannheimer Runde? Denken die sich, oh verdammt, was haben die uns da eingebrockt? Eigentlich war im Waldhof gar nichts am Hut gehabt, immer so ein bisschen Charity hier und da ein bisschen was gemacht. Und jetzt haben wir diesen Brocken am Hals, den wir eigentlich gar nicht so cool fanden am Anfang. Vielleicht hat sich da geändert und jetzt ist man da so ein bisschen mit Druck von außen und so da reingerutscht worden.
Nein, das hat überhaupt nichts mit Druck von außen zu tun. Also es war damals eine ganz klare Entscheidung im Vorstand, ja, wir wollen das machen. Ja. Und dann begann natürlich erstmal so die Frage in der Mitgliedschaft, könntet ihr euch vorstellen, euren Beitrag dazu leisten? Es ist ja nicht so, dass die Mannheimer Runde dieses Geld nimmt und komplett überweist, sondern das sind jeweils einzelne Sponsoren, die Verträge mit dem Verein haben, die teilweise über zwei, drei Jahre laufen und diese Mittel zur Verfügung stellen. Was wir schon merken, ist, dass selbstverständlich dieser sportlicher Erfolg dazu auch führt, dass ein Sponsor sich in seiner Möglichkeit, sich zu präsentieren und in seiner Art und Weise an dem Verein dran zu sein, ganz hervorragend aufgestellt sieht. Es ist so, dass Stefan Fitzenmaier, der ja aus dem Marketingbereich kommt und insofern war er für den jetzigen Zeitpunkt genau der richtige Mann an dieser Stelle, sehr, sehr klug agiert und sehr punktgenau mit den Sponsoren bespricht, was sie denn überhaupt von dem Verein und sich von ihrem Sponsoring erwarten. Und das wird umgesetzt. Ihr habt gesehen, es gibt eine Rollbande beispielsweise auf dem Platz seit einigen Monaten. Das sind solche Auswirkungen, die man da hat. Wir versuchen dieses Image einfach auch, was der Verein sich in den letzten Monaten erarbeitet hat durch den sportlichen Erfolg und dadurch, dass außenrum die Fans absolut mitziehen und diesen sportlichen Erfolg auch zelebrieren. Wir versuchen, dieses Image auch auszunutzen. Es wird jetzt noch eins draufgesetzt. Wir haben am Montagnachmittag Spots mit Bühlen Ceylan produziert. Die werden jetzt ab dem nächsten Spiel, also ab dem ersten Spiel, eingesetzt werden und die werden Botschaften vermitteln. Nämlich, dass es darum geht, dass wir letzten Endes uns als eine Familie fühlen und dass der Waldhof genau eigentlich da wieder hingehört, wo er hin sollte, nämlich ganz nach oben.
Ist es aber nicht so, dass durch dieses massive Engagement der Mannheimer Runde vielleicht andere abgeschreckt sind? Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Trikotbrust. Da ist ja nach wie vor das Logo der Mannheimer Runde drauf. Das am Anfang, oder bei dem zumindest am Anfang gesagt wurde, dass das quasi als Platzhalter dasteht, bis irgendjemand kommt, der eine gewisse Summe bereitstellt. Jetzt ist das schon seit anderthalb Jahren so. Ich habe zumindest noch nichts gehört, irgendwie, dass es da Fortschritte gäbe in der Richtung. Wie sieht es denn da aus?
Ich frage mal andersrum. Was war denn vor anderthalb Jahren? Wo standen wir denn da mit dem Sponsoring? Also es ist ja, ne, es ist ja immer so die Frage, was kommt da zuerst? Natürlich muss diese Vermarktung des Trikots noch kommen. Das ist eine wesentliche Aufgabe von Stefan Fitzenmaier, sich zu überlegen, wen kann er dazu ansprechen. Da gibt es Gespräche, da gibt es Ideen und man wird sehen, was in der nächsten Saison dann vorne auf der Brust steht.
Aber Ziel der Mannheimer Runde wäre es, von der Trikotbrust runterzukommen.
Ja, selbstverständlich. Letzten Endes sage ich ganz eigennützig oder uneigennützig,
oder eigentlich beides, weil ich habe ja im Prinzip, ich bin ja in so einer kleinen Twitter-Situation, aber für den Verein ganz klar, da muss noch einer herkommen, der richtig Geld dafür bezahlt. Also da haben wir uns dann zu billig verkauft. Das war dann tatsächlich der Platzhalter, war glaube ich ein erstes gutes Zeichen, aber da muss in der nächsten Saison einer draufstehen, der dafür nochmal richtig Kohle rausgibt.
Und der im Idealfall auch zu uns passt.
Das sowieso.
Okay. Ich würde gerne mal ein bisschen das Thema wechseln. Wir haben jetzt ein bisschen lang über den Etat gesprochen. Wir haben noch einen ganzen Themenkomplex, Ausgliederung, Investor und ähnliches. Das setzen wir vielleicht irgendwie ans Ende. Also du willst das jetzt machen, Tasch?
Ja, nee, das machen wir jetzt. Am Ende ist vielleicht keine Zeit.
Okay, dann schieß los.
Ja, dann frage ich doch ganz allgemein, wie ist denn der Stand bezüglich Ausgliederung? Man hat ja schon lange nichts mehr gehört. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Je nachdem, wie man es auch sieht.
Wir hatten es gerade gehört davon, dass man eben lange nichts mehr gehört hat und haben das auch kritisiert, weil wir der Meinung sind, dass man Wasserstandsmeldungen rausgeben muss. Und zwar dann, immer dann, wenn es darum geht, dass es etwas zu vermelden gibt, was eigentlich auf diese Geschichte wir gliedern aus einzahlt. Es ist tatsächlich so, Markus hat es schon angesprochen, wir müssen zum 1.3. den Lizenzantrag für die dritte Liga stellen. Und es ist auch so, dass wir in der Verpflichtung sind, bis zum Ende der Saison die Ausgliederung begonnen zu haben. So rum ist der Beschluss, begonnen zu haben.
Wegen dem Beschluss, den wir damals auf der,
ganz genau,
der Versammlung getroffen haben.
Ganz okay. Genau. Im Prinzip gibt es dazu zwei wesentliche Fragestellungen. Fragestellung 1 ist, woher bekommen wir das Geld, um diese Ausgliederung zu machen? Wir brauchen 1 Million Euro dafür. Fragestellung 2 ist, wie bekommen wir das Geld? Da gibt es im Prinzip zwei wesentliche Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, wir finden einen Investor, der als Teil einer Ausgliederungs-GmbH fungiert, dieses Geld zur Verfügung stellt. Möglichkeit 2 ist, der Verein nimmt dieses Geld ein und macht eine Eigenausgliederung. Diese beiden theoretischen Möglichkeiten gibt es. Jetzt muss man sich natürlich überlegen und abwägen, was sind die Vor- und was sind die Nachteile dieser beiden Möglichkeiten. Die Mitgliederversammlung hat ganz klar beschlossen, dass es ein Investorenmodell geben soll. Es gibt aber tatsächlich jetzt auch diese Gedanken, ob es nicht klüger wäre, um schlicht und ergreifend keinen weiteren am Tisch sitzen zu haben, ob es nicht klüger wäre, dass der Verein selbst dieses Geld in irgendeiner Art und Weise beschafft und besorgt. Und da gibt es auch wieder verschiedene Gedanken, schlicht und ergreifend, man findet jemand, der gibt dir das Geld, du zahlst dem 3-5% Zinsen da drauf, musst irgendwie das Geld wieder zurückführen, klassisches Kreditgeschäft. Es könnte aber vielleicht ja auch eine Möglichkeit geben, dass man dieses Geld mit dem Pool an Sponsoren, vielleicht auch mit der Unterstützung von Fans über Kleinbeträge zusammenträgt und dann sagt, wir machen tatsächlich diese Ausgliederung selbst. Und ich finde, da sollte man drüber nachdenken und sollte sich auch die Zeit geben, dass man gemeinsam mit den Mitgliedern und den Fans den wirklich besten Weg da sucht. Weil es bringt uns ja letzten Endes nichts, wenn wir uns in ein Investorenmodell stürzen, haben dann einen Teil unserer Möglichkeiten abgegeben. Denn ganz klar, wenn ein Investor kommt, diesen Betrag in den Topf legt, will der auch mitreden, völlig klar. Und zwar in nicht unerheblichem Maße. Insofern würde ich sehr dafür plädieren, dass man sich beide Modelle mit der nötigen Sorgfalt und auch mit der nötigen Ruhe anschaut und sich dann überlegt, was kann man denn da draus machen.
Also vielleicht, um da auch nochmal zu ergänzen, also es gibt innerhalb der verschiedenen Modelle einfach auch jetzt die Situation, dass wir mittlerweile auch viel weiter sind, als wir im Juni noch waren auf der Mitgliederversammlung. Das heißt, es gibt in den verschiedenen Modellen auch mehrere Optionen. Das heißt, wir sind nicht mehr so gezwungen, in den Gesprächen uns auf eine Lösung fokussieren zu müssen, sondern wir haben da auch ein bisschen Freiraum, entsprechend für die Verhandlungen zu führen, um dann einfach das für uns als Verein beste Modell zu finden.
Okay, jetzt bin ich ein bisschen platt, das war ein bisschen viel und ganz schön anders, wie ich das in Erinnerung hatte. Also das mit dem Zeitfenster ist jetzt aber schon doch ganz schön knapp, weil ihr müsst ja eigentlich zum 1.3. müsst ihr ja die Lizenzantrag abgeben, dann müsst ihr ja doch zumindest sagen, wie die Gesellschaft hinterher aussehen soll.
Nein,
hat gar nichts damit zu tun.
Das hat damit nichts zu tun.
Okay, das heißt, das ist nicht unser Problem. Nein. Unser Problem wäre aber, dass die Verträge, dass die Verträge, da mal in der Runde, meistens so gestrickt sind, dass man die Ausgliederung vollzogen haben muss bis Ende der Saison.
So schaut's aus.
Ist das zweite. Nicht vollzogen, sondern begonnen.
Begonnen.
Es geht
geht um den Beginn. Mhm.
Aber das ist ja nicht so wild, weil da bist ja du der Mittler und du bügelst das dann schon alles wieder ab und so weiter und so fort. Das mit dem Kredit aufnehmen ist aber schon eine neue Geschichte, oder? Also zumindest jetzt so für...
Nein, das ist, ich sage ja, das ist eine theoretische Möglichkeit. Mhm. Ja. Und man sollte sich das überlegen. Also ich finde diese Idee, zu sagen, viele sammeln das Geld ein und legen das zusammen, das hat was. Das haben wir ja letzten Endes bei dem Sponsorenmodell, was wir jetzt getan haben, ja auch gemacht. Wir haben uns, wie gesagt, nicht auf 2, 3 fokussiert, sondern wir sind auf eine breite Basis mit 70 Unternehmerinnen und Unternehmern gegangen. Warum soll es denn nicht möglich sein, gemeinsam mit den Fans, gemeinsam mit Mitgliedern Geld tatsächlich einzusammeln? Man könnte das in der Form von Crowdfunding, das ist ja eine neue Art und Weise, solche Dinge zu machen. Natürlich mit Unterstützung von auch Großen, klar, 1 Million zu sammeln ist was anderes wie 1.000 Euro einzusammeln, völlig klar. Da muss es logischerweise ein paar Große geben, die es aber meiner Einschätzung nach gibt. Denn bei den 70 Unternehmerinnen und Unternehmern sind wirklich welche dabei, die Potenz haben, die da auch Lunte gerochen haben und die meiner Einschätzung nach nicht primär das Ziel haben, damit ihr Kapital zu verzinsen, sondern eher den Spaß daran gefunden haben, den Waldhof mit auf den Weg zu bringen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Wir müssen Leute und Unternehmen finden, die nicht sich den Gedanken darum machen, ob ich jetzt 4 oder 6 oder 7% kriege, sondern die sich eher den Kopf darum machen, wo sehe ich mich denn, wo ist denn mein Platz und wo sehe ich denn den Waldhof in ein paar Jahren und wo möchte ich denn mithelfen, dass dieser Weg auch wirklich beschritten werden kann.
Okay, das heißt, man würde das Geld gar nicht leihen in dem Sinne, sondern es würde praktisch
zur Verfügung gestellt werden, zum Schenken. Beispiel. Ne?
So. Und woran hapert es dann? Ich glaube, mit der Idee könnte man doch auch bei Fanseite relativ gut punkten.
Naja, man muss das Ganze natürlich rechtlich durchdenken. Also ist es eine Schenkung, ist es ein Sponsoring, wie sieht das Ganze aus, in welcher Form kann so etwas vollzogen werden. Man muss das mit den Gremien besprechen. Das ist ja jetzt nur mal eine platte Idee, ja, die man da spinnen kann. Es geht, wie gesagt, ich werbe dafür, dass man nicht von vornherein sagt, es gibt nur Modell 1 und Modell 2 gibt es überhaupt gar nicht oder es gibt verschiedene Varianten, sondern ich bin eher dafür, sich offen zu zeigen für alle möglichen Varianten und dann mal zu schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten, wie könnte man sich denn aufstellen und nicht von vornherein bestimmte Dinge abzulehnen.
Und wer kümmert sich denn jetzt gerade um die, ich dachte eigentlich, dass du das machst, mit dem Rezi zusammen. Wer kümmert sich denn um die Formalitäten der Ausgliederung? Wer hat denn die Verhandlungen? Wer spricht denn mit überhaupt irgendjemand?
Wer hat den Hut auf? Ist sozusagen.
Wer hat den Hut?
Ganz klar, wir haben ein gewähltes Organ, das ist das Präsidium. Ja. Und das Präsidium kümmert sich darum, klar. Ja.
Okay.
Ja, und um vielleicht einfach auch nochmal so ein bisschen zu sagen, also wir sind jetzt sehr viel weiter als im Juni, wir arbeiten an verschiedenen Sachen, wir arbeiten entsprechend schon an den GmbH-Vertrag, wir arbeiten an entsprechender der Regelung zwischen Verein und der GmbH dann, dass das entsprechend alles vorbereitet ist, weil das sind ja erstmal Sachen, die schon mal grundsätzlich da sein müssen, wo dann nur noch das Modell, das dahinter steht, dann entsprechend da reingebracht werden muss. Und es ist tatsächlich so, und ich glaube, da sind wir wirklich in einer besseren Situation auch im Juni, dass wir verschiedene Optionen auf den Tisch haben, die wir eben uns anschauen können, genau mit denjenigen besprechen und dann kommen eben auch so Themen noch dazu, da gehören dann auch ein geprüfter Jahresabschluss dazu, da gehört dann das Thema dazu, dass sie gesehen haben, dass wir den Lizenzantrag eingereicht haben, das sind alles so Bausteine, die dann dazugehören und wo man dann einfach immer näher an ein konkretes Ziel in jeder Option rankommt und dann können wir entsprechend das Modell dann entsprechend raustragen an die Mitglieder oder die Modelle und ja, wir haben ja gesagt, es wird dann eine entsprechende Mitgliederversammlung noch geben und die Mitglieder da entscheiden lassen.
Okay, ich hab mitgenommen, der Aufsichtsrat plädiert ganz klar dafür, sich verschiedene Modelle anzuschauen, in verschiedenen Variationen, habe ich verstanden. Den Hut auf hat allerdings das Präsidium, sieht das Präsidium das dann genauso?
Das müsste das Präsidium fragen letzten Endes.
Ja, ihr sprecht doch hoffentlich miteinander. Das Präsidium arbeitet ja an verschiedenen Optionen, insofern ist es... faktisch bewiesen haben.
Ja, ich muss auch nochmal nachfragen, das ist jetzt so in den Raum gestellt, gibt es denn tatsächlich die Situation, dass man sich jetzt einen Investor aussuchen könnte oder sagt, nein, das gefällt uns nicht unter den Bedingungen, wir würden auch, wenn wir das könnten und das den Mitgliedern zur Wahl stellen würden, würden wir eigentlich die Variante mit dem Crowdfunding bevorzugen. Ist das die Situation oder besteht die so gar nicht, dass wir haben jetzt gar keinen konkreten Investor mit oder nennt man ja Investor.
Also es geisterte ja ein Namen durch die Lande, die Firma Quatex aus Stuttgart, die dort immer noch zur Verfügung stünde. Das Präsidium, wir haben gefragt, ob es einen Plan B gibt. Das Präsidium hat uns versichert, dass sie mit weiteren möglichen Investoren im Gespräch sind. Das ist der Stand momentan.
Und wie ist der Zeitplan jetzt, der interne? Kennt ihr den schon? Bis wann sollte denn da jetzt dann mal Butter bei den Fische und wann muss dann eingeladen werden? Wann muss dann irgendwie mal was?
Also wie gesagt, Ende Juli muss die Ausgründung begonnen sein. Das bedeutet, wir müssen im Laufe des Sommers, also sprich im Juni, Mai, Juni, Juli, diese Dinge entsprechend mit der Mitgliedschaft besprechen.
Ich glaube, der Juli fällt sogar raus. Die Saison endet am 30. Juni.
Dann ist das der Stichtag.
Jetzt haben wir gar nicht über den Herrn Gleiber geredet, der ja im Prinzip im Hintergrund den Hut auf hat. Wie sieht der Herr Gleiber denn die Situation?
Also der Herr Gleiber hat sich ja jetzt zum einen dazu bereit erklärt, im Wahlausschuss mitzuarbeiten. Mhm. Insofern ist er, was ich sehr begrüße, jetzt auch mittlerweile Teil der Mannschaft und nicht nur von außen irgendjemand, der von hinten, so wird es ja immer so ein bisschen souffliert, von hinten die Fäden spinnt. Ja? Und er ist da im Prinzip genauso involviert wie alle anderen auch. Natürlich ist er ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil dieser ganzen Geschichte, weil er, also von den 1,7 Millionen, hat er wahrscheinlich 1,699 Millionen selber reingeholt, so ungefähr. Also so fühlt sich das im Endeffekt auch an. Er hat sich da unglaublich eingebracht in den letzten 18 Monaten. Und natürlich ist diese finanzielle Situation etwas, was er mit im positiven Sinne verantwortet hat.
Aber ich habe jetzt in Bezug gemeint auf die Ausgliederung, die verschiedenen Modelle, wäre das jetzt auch, hat der Gleiber auch schon mal ausgedrückt, dass er vielleicht das Modell Crowdfunding doch vorziehen würde einem Investor?
Er ist im Prinzip genauso wie ich auch der Meinung, dass man sich diese Modelle alle anschauen sollte und dann das beste Modell tatsächlich auch wählt.
Okay. Ja, da sind wir mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. So ganz nebenbei, ohne das Fass aufzumachen, stellt sich mir dann doch die Frage, warum wir überhaupt ausgegliedert haben, wenn wir dann selber der Verein ausgliedern, also wir uns selber kaufen und so. Okay, lassen wir das. Ist durch, nehmen wir was anderes. Nehmen wir mal ein paar tolle Sachen. Ihr habt es hingekriegt, dass die Stadt endlich mal sich zum Waldhof bekennt. Du hast es hingekriegt.
Sagen wir mal. Die Stadt bekennt sich immer zum Waldhof.
Ja, wir kennen das. Gesperrte Plätze, furchtbare Parkplätze, furchtbare, sagen wir wie es ist, sanitäre Anlagen. Da hat sich viel getan. Erzählst du uns ein bisschen, wie es da weitergeht? Wie
sieht's denn? Also ich kann eines sagen, wir haben es, das ist jetzt der dritte Hut, den ich dann aufhabe, nämlich als Gemeinderat. Wir haben es im letzten Jahr in den Haushaltsberatungen geschafft, dass sich ein Großteil des Gemeinderates dafür ausgesprochen hat, dass dem Waldhof für die Sanierung am Alsenweg ein Betrag von 500.000 Euro zur Verfügung steht. Das ist ein großer Betrag, mit dem man gut was anfangen kann. Meine Idee dazu wäre es, dass wir trotzdem über weitere Sponsoren und über weitere Mittelgeber die Möglichkeit haben, am Alsenweg mehr zu machen, als nur die Kabinen zu sanieren. Da gibt es so 2 bis 10 Baustellen. Und insofern ist es auch etwas, was man tatsächlich in den nächsten 2 bis 3 Jahren anpacken sollte. Da geht es auch beispielsweise darum, wir sehen uns ja nicht nur als diejenigen, die den Bereich Fußball vertreten, sondern durchaus auch als diejenigen, die den Bereich Tennis, Handball und Gymnastik im Auge haben. Es geht zum Beispiel auch darum, dass die Tennisabteilung ja deutlich auch kleiner geworden ist. Die haben einen relativ großen Platz. Die haben viele Plätze, viele Tennisplätze da draußen, also haben einen relativ großen Bereich, den sie nicht unbedingt brauchen. Da muss man mal drüber nachdenken und sinnieren, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diesen Sportpark Altenweg, der da ja durchaus auch entstanden ist, mit der Halle, mit den Tennisplätzen, mit den Fußballplätzen, die man dort hat, ob man den vielleicht auch weiterentwickeln kann. Ob es da weitere Sportarten gibt, die auf diesen Gedanken des SV Waldhofs einzahlen. Und das sehe ich als unsere Aufgabe, dass wir gemeinsam mit den Abteilungen uns darüber verständigen und einfach mal schauen, wie die Zukunft aussehen kann.
Okay, wir waren über die Aufgaben des Aufsichtsrates und wie ihr das so breit fächert. Du hast es schon angesprochen, es gibt ja auch noch andere Abteilungen und sowas. Kommen wir, glaube ich, gleich dazu. Wir sollten uns auch ein bisschen sputen. Mich würde trotzdem interessieren, wie du, vielleicht frage ich den Rizzi, nicht dich als Stadtrat irgendwie, wie der Aufsichtsrat denn die Stimmung in Stadt und Wirtschaft rund um den SVW wahrnimmt, fragt Obere Riedstraße. Und dann schließe ich gleich noch an, was Darmstadt kann Mornem schon lang, fragt er hier. Schließt dann an, hat das Umfeld, die Stadt endlich erkannt, dass höherklassiger Fußball und damit der SV Waldhof ein Imagefaktor für die Stadt sein kann.
Also ja, was Darmstadt kann, können wir schon lange. So viel zu antworten. Es ist ja so, man sieht es ja. Also man muss ja nur mal im Stadion entsprechend auf der Haupttribüne Platz nehmen, da mal hingehen. Dann sieht man zum einen, dass tatsächlich die Leute aus der Mannheimrunde auch wirklich im Stadion sind, nicht nur eben entsprechende Einzahlen, sondern entsprechend auch aktiv dabei sind. Und ich glaube, man sieht es auch außenrum, dass dann einfach in der Stadt der Waldhof viel mehr das Thema ist und dass sich viel mehr Leute interessieren, versuchen mitzuhelfen. Und wir haben natürlich jetzt auch im Aufsichtsrat dann auch die Leute, die in den verschiedenen Ecken da auch entsprechend weiterbohren. Und da sind wir eigentlich auch dann in jeder Richtung ein Stück weit gut vertreten, dass wir das aus unserer von unserer Seite auch weiter befeuern können. Und insofern ist immer das, was wir, ich sag mal so, gefühlt vermisst haben, die Unterstützung aus Stadt und Wirtschaft, ist eigentlich das, was wir jetzt haben. Und das ist einfach das, was wir jetzt weiter intensivieren müssen, dran weiterarbeiten müssen. Und wenn der Weg so erfolgreich weitergeht, ist das auch natürlich etwas, wo wir gut nach außen gehen können und entsprechend dann damit auch wuchern können mit diesem Fund.
Okay, dann schließe ich trotzdem an den Thorsten an. Siehst du das auch so und ist das auch in die gesamte Politik und auch in die Verwaltung durchgedrungen, dass das so ist?
Also ich schließe mich der Rede meines Vorredners vollumfänglich an. Ja. Und es ist tatsächlich so, natürlich ist es angekommen. Also ich habe gemeinsam mit dem Stefan Fitzenmeier das Gespräch mit dem zuständigen Fachbereichsleiter, dem Uwe Kaliske, im letzten Jahr gesucht. Wir haben uns vereinbart, dass wir uns alle 2 Monate treffen, um einfach die Dinge, die anstehen und die vielleicht auch in den letzten Jahren zugegebenermaßen liegen geblieben sind, um die auch aufzuarbeiten. Auch das gehört zur Wahrheit mit dazu. Da ist nicht alles so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Das muss man angehen und da sind wir absolut alle Seiten d'accord und da sind wir auf einem guten Weg.
Okay, ich würde ganz gerne noch auf den 10-Punkte-Plan des Aufsichtsrats zu sprechen kommen. Das, du wolltest noch irgendwas dazwischen fragen? Oder?
Nee, ich will auch auf den 10-Punkte-Plan eingehen, wobei der Martin zieht so sein Handy, du kannst aber auch hier die Blätter haben.
Ja, willst, das vielleicht da kann ich es größer machen, ich habe nämlich meine Brille nicht dabei und so kann ich es besser lesen. Bei dem 10-Punkte-Plan steht ja unter Punkt 2, dass ihr auch immer offen für Gespräche mit Fans und den Mitgliedern seid. Vielleicht könnt ihr nochmal ausführen aus eurer Sicht, egal wer von euch zwei, was da genau mit gemeint ist. Also ich beziehe mich vor allen Dingen auf dieses Angebot, mit Fans in die Diskussion zu kommen und Fanabende oder Fanstammtische zu organisieren.
Ja, also es ist ein Wunsch und das werden wir mit Pro Waldhof jetzt auch absprechen, wann wir das machen. Das soll ein Format geben, das heißt, trifft den Aufsichtsrat. Das soll bei bestimmten Heimspielen entsprechend vorher stattfinden, wo wir eine Stunde lang im Pro-Waldhof-Container anwesend sind und wo man uns tatsächlich alle möglichen Fragen stellen kann. Ja? Und das werden wir sicherlich 2-3 Mal jetzt in dem nächsten halben Jahr machen, weil wir einfach merken, dass doch viele Leute wirklich Fragen haben und wir das so ein bisschen vermissen, dass es so eine direkte Kontaktmöglichkeit gibt.
Es wäre dann auch die perfekte Gelegenheit für den Geigerzähler, dann mal vorbeizukommen und seine Fragen on detail entsprechend loszuwerden.
Zum Beispiel. Ja gut, das wäre es erstmal soweit. Nur noch zur Ergänzung vielleicht. Das ist der Fan-Container vom Fan-Projekt, nicht vom Vorwaldhof.
Oh, Entschuldigung, das war mein Fehler. Das
ist ja, es gibt durchaus 2 Container,
Martin. Entschuldige meine Unkenntnis.
Wie kam es denn zu dieser Entwicklung überhaupt, dieses 10-Punkte-Plans? Wir sind gleich mitten reingestiegen in Punkt 2. Irgendwie habt ihr denn irgendwann vorgestellt an dem Tag, als ihr euch konsolidiert habt, was auch ein bisschen gedauert hat, nachdem ihr gewählt wart?
Naja, da war ja Sommerpause dazwischen und die Sommerpause habe ich intensiv genutzt, um mir mal so ein paar Gedanken dazu zu machen, wie ich mir denn eine Arbeit innerhalb des Aufsichtsrates vorstelle. Und ich habe das mit Markus Ritzmann und Matthias Niemeyer abgesprochen, weil ich die beiden eigentlich als Stellvertreter in diesem Konstrukt sehe. Markus, weil er an der Fanarbeit und an der Mitgliedschaft gut dran ist. Denn Matthias, weil er das richtige Herz für mich mitbringt in den Verein. Also der stirbt da oben ja teilweise 1000 Tode während des Spiels. Das ist immer sehr interessant mitzubekommen. Und insofern haben wir uns dann auf diese 10 Punkte verständigt. Und für mich ist das so ein Fahrplan, sagen wir mal, für die ersten 1 bis 1,5 Jahre. Ja? Das sind viele Punkte, die es jetzt abzuarbeiten gilt, die auch so ein bisschen eine Positionierung darstellt, aber auch so ein bisschen den Status quo des Vereins abbilden soll.
Okay. Sehr viele Punkte sind auch etwas abstrakt gehalten, andere sind dagegen sehr konkret. Ich lese zum Beispiel...
Punkt 10,
ja. Ja, genau.
Ah, genau. Ja, der ist ziemlich konkret. Aber ich würde noch ganz kurz bei Punkt 4, den finde ich auch ziemlich interessant, Positionierung des Vereins in der Gesellschaft fördern, um dann hier der Aufsichtsrat identifiziert geeignete Maßnahmen, den Verein mitten in der Gesellschaft zu positionieren und damit die Werte Toleranz, Gewaltfreiheit sowie Chancengleichheit zu befördern. Mhm. Was schwebt euch da vor? Was für Ideen seht ihr da?
Also da geht es vor allem darum, wir haben ja jetzt mal angefangen, den Verein erstmal besser kennenzulernen, haben dabei festgestellt, die Werte, die wir da entsprechend haben, die sind da auch überall da in den verschiedenen Abteilungen. Was wir, glaube ich, noch besser machen können, ist zum einen die Abteilungen besser zusammenzubringen, um dann gemeinschaftlich das Ganze nach außen zu tragen. Und wir haben zum Beispiel gestern auch mal so ein Thema diskutiert, dass wir am Alzenweg, also wir haben ja eigentlich alle Abteilungen dort vertreten, dass man da entsprechend ein Sommerfest machen, eine Veranstaltung, Tag der offenen Tür, dass man einfach offener auf den Waldhof an sich, auf den Stadtteil zugeht, die Leute dahin einlädt, vorbeizukommen und das dann eben auch weiter multipliziert in der entsprechenden, in der ganzen Stadt. Also, dass wir einfach viel mehr Präsenz zeigen, dass wir das, was ja auch hier in verschiedenen Fragen immer mal rauskam, eben dieser Zusammenhalt, dieses Familiäre, das wir bei uns haben, eben mehr nach außen tragen und eben immer mehr Leute sozusagen in die Familie damit reinholen. Und das ist das, was wir dann eben gucken, welche Maßnahmen dazu geeignet sind. Mhm.
Wir haben hier noch mit politischen Entscheidern ins Gespräch kommen. Wir gehen davon aus, dass das sehr gut klappt, also oder?
Da bin ich intensiv ja, im Gespräch, das, quasi täglich.
Das, ja, das läuft bestimmt super. Und dann haben wir mit Punkt 10, das ist auch sehr interessant, ihr wollt innerhalb eines Jahres 2 Frauen als weitere Mitglieder in den Aufsichtsrat nehmen. Habt ihr da ganz konkret schon irgendwelche Damen im Auge, die das machen sollen, die sich bereit erklärt haben? Habt ihr da Interesse bekundet bekommen? Und wenn ja, wird dann der Aufsichtsrat aufgestockt, so verstehe ich das? Oder geht jemand raus dafür?
Oder also wie? Alle Punkte kann man mit Ja beantworten.
Oh. Okay, also wir haben schon 2 Damen, die und wer? Ah ja, jetzt kommen wir. Also tut uns auf alle Fälle gut, oder? Als Verein, dass man da auch da ein bisschen mehr Frauen da in den entscheidenden Positionen hat.
Ich wollte noch kurz zu dem Punkt 6 was sagen.
Ja, Martin, wir sind gerade mitten im Punkt 10.
Achso, die Antwort kann.
Es ist schwierig. Man beschädigt dann eventuell auch Personen über Namen oder Menschen zu reden.
Ja, ist klar.
Insofern tatsächlich, das ist uns ein wichtiges Anliegen, weil wir das zum einen auch als Möglichkeit sehen, die anderen Abteilungen zu beteiligen. Ja? Und insofern, es gibt tatsächlich schon eine Idee und das muss man in den nächsten Wochen und Monaten einfach ein bisschen
verifizieren. Vielleicht kann man in dem Zusammenhang einfach nochmal sagen, also wenn wir dann entsprechend da trifft den Aufsichtsrat oder ähnliches machen, kann gerne immer auch jemand auf uns zukommen. Muss jetzt auch keine Frau sein, wenn jemand anders ein entsprechendes Thema hat, also gerne auf uns zukommen. Wer da mitarbeiten möchte, da sind wir absolut offen.
Okay, und jetzt muss ich abschließend zu den beiden Damen, die dann hinzukommen, oder mindestens 2 Damen, irgendwie, die dazukommen, fragen. Das werden dann aber tatsächlich mitarbeitende Mitglieder sein. Die sitzen nicht nur da, weil sie irgendwie Damen sind und weil ihr ins Papier geschrieben habt, irgendwie, dass da 2 Frauen
kommen. Nein, also wir legen sehr viel Wert darauf, dass jeder unserer Aufsichtsratsmitglieder seine Position hat und seinen Fachbereich hat. Das haben wir ja in dem Papier auch dokumentiert. Und es ist tatsächlich so, dass jeder auch ganz konkret an diesen Punkten arbeitet.
Okay. Martin, du wolltest zu Punkt 6 noch was wissen.
Ja, genau. Also da steht ja im Punkt 6 bei euch soziale Verantwortung wahrnehmen in dem 10-Punkte-Plan und es ist auch der Verweis auf die Jugendarbeit gegeben. Jetzt ist es ja aber so, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, dass die Ausgliederung letztendlich ja die Jugendabteilung gar nicht betrifft. Mhm. Kümmert sich dann der Aufsichtsrat, der für den e.V. zuständig ist, um diese Jugendarbeit oder habt ihr das auch, weil es hier im 10-Punkte-Plan steht, auf eure Agenda geschrieben?
Also der 10-Punkte-Plan ist der 10-Punkte-Plan des Aufsichtsrates des e.V.s, des Vereins. Okay. Und es bleibt auch der 10-Punkte-Plan des Vereins. Wie der künftige Aufsichtsrat einer GmbH oder einer Ausgliederung arbeitet, kann man jetzt momentan nicht sagen.
Das besprechen wir dann in der nächsten Sendung, würde ich auch vorschlagen.
Also was man vielleicht auch nochmal zu dem ganzen Thema generell sagen muss, also das Präsidium ist natürlich momentan sehr fokussiert auf Fußball. Da gibt es sehr viele Themen zu bearbeiten und das machen die entsprechend auch. Deswegen haben wir auch gesagt, wir gehen da ein bisschen in diese Lücke, sprechen mit den anderen Abteilungen. Und das ist natürlich auch etwas, was sich dann ändert, sobald die Fußballabteilung ausgegliedert ist. Dann gibt es da die Leute, die kümmern sich um Fußball. Und dann gibt es die Leute, die jetzt da sind und die werden auch immer noch da sein. Dann entsprechend können die sich intensiver dann um den e.V. auch kümmern. Und da versuchen wir jetzt so ein bisschen die Spur zu bereiten, dass wir dann dementsprechend da auch sehr viel konkreter und detaillierter auch angreifen können.
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, ziemlich viel abgearbeitet und wir hinter den Kulissen wissen ja auch, was ihr an positiven Sachen bewirkt und wir haben ja auch schon uns öfters ausgetauscht über alles Mögliche. Jetzt meine Frage an euch, wenn ihr so irgendwie eine Baustelle hättet, einen Wunsch hättet, was ihr euch gerne, was sich gerne positiv verändern sollte in eurer Ansicht nach bezüglich des Waldhofs oder im Umfeld, was wäre denn dann die große Baustelle, die ihr da angehen würdet? Nichts? Na.
Also eine ganz, ganz konkrete große Baustelle, die mir einfällt, ist die Halle der Handballer, die am Alten Weg. Also da, das ist
eine richtige Baustelle. Ja,
wo eine Sanierung angefangen wurde, dann aber nicht
die
weiter.
Die Halle oder was ist das?
Wo es also schon schwierig ist. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Abteilung unter anderem Kapazitätsprobleme einfach mit der Halle hat. Und wenn es da eine Möglichkeit gäbe, da entsprechende Entlastungen denen zu geben, das wäre natürlich was.
Das heißt, dass Sie auch in einer anderen Halle trainieren könnten, verstehe ich das richtig? Oder dass Sie
Nein,
Halle
dass einfach die Kapazitäten da in der Halle da sind, dass die entsprechend alle, die haben ja eine ganze Menge an Jugendabteilungen, also das ist eine starke, große Abteilung in unserem Verein und die platzt aus allen Nähten die Halle und wird dann noch saniert, also das ist schon eine große Baustelle.
Täuschter Eindruck oder ist es jetzt so, dass ihr der erste Aufsichtsrat seid, der sich so richtig mal mit anderen Sachen beschäftigt, wie nur mit dem Präsidium des Fußballs?
Das war eine gute Frage. Das mag so sein, aber ich empfinde das als absolute Selbstverständlichkeit.
Okay. Dann, Ivo?
Ja, wir haben tatsächlich sehr viel abgearbeitet. Ich habe gerade nochmal geschaut, auch wenn wir nicht immer dazu gesagt haben, von wem die Frage auch kam, von den Zuhörern. Ihr werdet selbst wissen, welche Fragen ihr gestellt habt. Wir haben dennoch so ein paar kleinere Themen noch.
Ja, da habe ich eine, die ist
drüber. Nein, jetzt habe ich mir erst eine ausgesucht, du musst dich jetzt ein bisschen hinten anstellen. Nämlich, würde mich vor allem beim Thorsten interessieren, vielleicht kurz fassen, wie denn das berufliche und persönliche Umfeld reagiert hat auf dein Engagement beim SV Waldhof.
Mit Verwunderung auf der einen Seite, aber mittlerweile auch mit sehr viel Zuversicht, weil die natürlich alle mitkriegen, wie das um den Verein steht und was da so passiert. Und da ist sehr viel Neugierde und sehr viel Interesse da. Was mich fasziniert hat, ist, dass der Verein doch tatsächlich bei den meisten Menschen bekannt ist, ja, aus welchen Beweggründen auch immer. Dass er nicht immer das beste Image hatte, aber dass wir es geschafft haben in der kurzen Zeit, das doch tatsächlich sehr stark zu verändern.
Okay, die Leute gucken dich nicht schräg an.
Überhaupt ganz im Gegenteil, gar nicht.
Okay. Wie sieht das bei dir aus, Ritzi? Wahrscheinlich.
Gut, also privat hat sich nichts geändert. Also ich habe mich da schon immer zum Waldhof bekannt, tue das nach wie vor. Ja gut, beruflich ist es halt so, ich bin ja eher in Frankfurt da unterwegs und insofern, wenn man dann das da mal erwähnt, weckt das natürlich auch Interesse und dann wird da auch nachgefragt und insofern ist das nur positiv für uns, wenn ich da auch darüber ein bisschen was nach außen tragen kann.
Okay, würde mich persönlich interessieren, Thorsten, wie sah denn dein fußballerisches Interesse vor deinem Engagement beim SV Waldhof aus?
Es ist eine fiese Frage. Also sagen wir mal so, der liebe Fußballgott hat es eher mit meinem Vater, meinem Großvater gut gemeint, mit mir allerdings nicht. Ich habe das in der Tat mal als Jugendlicher versucht. Das blieb bei dem Versuch. Ich glaube, für alle möglichen Gegner, die ich eventuell gehabt hätte, war das
auch ganz gut so und für mich persönlich auch. Nein, Fußball hat in meinem Leben tatsächlich immer eine große Rolle gespielt. Ich bin auf dem Fußballplatz groß geworden. Mein Vater war jahrelang Spieler bei einem anderen großen Mannheimer Verein, dann in Ladenburg.
Kann ja gar nicht sein.
Dann in Ladenburg und war auch Spielertrainer in Altenbach. Also ich habe meine Jugend teilweise auf der Kippe in Altenbach verbracht. Also das sind einfach Dinge, die ich tatsächlich kenne und das ist mir auch alles ein Begriff. Aber selbst aktiv war ich da eher mal selten zu sehen auf dem Platz.
Und passiv warst du wahrscheinlich auch nicht so oft im Stadion, so wie ich dich einschätze.
Das ist korrekt. Da blieb dann irgendwann auch nicht mehr die Zeit. Das ist richtig. Da hatte ich mich dann auch wirklich anders orientiert. Aber ich bin da durchaus sehr begeisterungsfähig. Ja, okay. Also ich stehe dem Matthias Niemeyer in Herzinfarktnähe in nichts nach.
Ihr fühlt euch wohl bei uns auf der Tribüne.
Absolut.
Okay. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch beiden. Danke Ritzi, danke Thorsten, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Die nächsten Termine könnt ihr euch sicher auf der SV Waldhof Webseite herunterladen. Wer sich noch anmelden mag, es gibt ein Pro Waldhof Fanturnier in der eben angesprochenen Herbert-Lucy-Halle am 13.02. Da können sich Fanclubs und auch ansonsten organisierte Fans mit Mannschaften noch anmelden. Da findet ihr bei Pro Waldhof irgendwie die nötigen Informationen. Kommt alle am letzten Februarwochenende ins Karl-Benz-Stadion. Da geht es gegen Eintracht Trier. Absolutes Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter. Genau terminiert wird das Spiel vermutlich erst morgen. Also ich kann euch nicht genau sagen, ob am 26., 27. oder 28.02. Nehmt euch am besten alle drei Tage irgendwie die Zeit und kommt dann fleißig ins Karl-Benz-Stadion. Unsere nächste Sendung hört ihr wieder am 2.3., wie immer am ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr. Und ja, am Mikrofon waren heute außer unseren beiden Gästen der Martin, der Dash
und der Ivo.
Bis dann.
Ciao. Ciao.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächtehand. Ich scheiß auf euer Business, ich bring's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Das Wort ist
abgemeldet. This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.